Hallo und herzlich willkommen in Vickys Welt. Das hier ist meine persönliche Therapiestunde. Und das bedeutet, ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Menschen zu stalken. Manchmal gibt's noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste. Manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. So ist das halt, wenn man auf den Wellen des Lebens reitet, statt gegen sie anzukämpfen. So ist das halt, wenn man so lebt, wie andere bloß mal Urlaub machen. Und nun lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt einen Kurztrip in Vickys Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Vickys Welt. Ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Jahr mindestens 12 Folgen zu veröffentlichen, in denen ich jeweils ein bisschen den Monat bespreche. Ich habe die Rauhnächte wieder zelebriert. Ich hatte da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen in den vergangenen Folgen. Ihr könnt auch gerne mal selber googeln, was die Rauhnächte sind und was man da so machen kann. Und ich habe mir für dieses Jahr, also fürs Jahr 2024, aus den Rauhnächten heraus, also aus den Texten und den Notizen, die ich aufgezeichnet habe während der Rauhnächte, daraus habe ich mir einen Lebensplan oder Jahresplan gebastelt, mit dem ich jetzt versuchen will, ein paar Sachen anzugehen, die ich in meinem Leben noch verändern oder verbessern möchte. Die Rauhnächte sind so ein bisschen dazu gedacht, erstmal das vergangene Jahr zu rekapitulieren und zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, gab es irgendwie Ziele, die ich erreicht habe oder auch nicht erreicht habe und wenn nicht, warum nicht? Und eben auch das kommende Jahr vorzubereiten. Und im besten Falle dient das eine dem anderen. Ja, also wenn ich merke, okay, ich hatte irgendwie eigentlich den Vorsatz, ordentlicher zu werden und das hat im Jahr 2023 nicht so gut geklappt, dann kann ich während der Rauhnächte mir vielleicht irgendwie Methoden überlegen, wie ich das im Jahr 2024 dann noch besser hinkriege. So, das hat ganz gut geklappt und ich glaube, das liegt auch daran, damit sind wir schon beim zweiten Thema, dass ich ein Bullet Journal führe seit einigen Monaten. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist in aller Kürze, es ist ein selbstständig gestalteter Kalender, könnte man sagen. Vielleicht auch noch ein bisschen ein Tagebuch. Das hängt halt davon ab, wie man das gestaltet, was es dann letzten Endes für einen selber ist. Könnt ihr auch gerne mal googeln. Ich empfehle das auch in meinen Coaching-Gesprächen ganz grundsätzlich immer. Irgendeine Form von schriftlicher Festhaltung der eigenen Gedanken. Und was auch sehr, sehr von Vorteil ist, wo ich jetzt auch gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich für mich ist in ganz verschiedenen Bereichen, ist das sogenannte Tracking. Tracking bedeutet, dass ich versuche, regelmäßig aufzuschreiben, dass ich etwas getan habe oder nicht getan habe. Ja? Also alles, was man im eigenen Leben irgendwie implementieren will oder was man nicht mehr machen will, doofe Angewohnheiten vielleicht oder sowas, dafür macht man sich ein Tracking und dann guckt man jeden Tag in dieses Bullet Journal und schreibt auf, okay, ich habe heute wieder kein Geld sinnlos ausgegeben, so kann ich Häkchen machen. Für Menschen mit ADHS ist das oft eine gute Methode, weil dieses Häkchen machen so eine Art Belohnungseffekt hat. Ja, ich habe das schon ganz früh irgendwie gemerkt, dass ich es eher schaffe, Dinge zu erledigen, wenn ich eine Liste habe, wo ich A, festhalten kann, was muss ich eigentlich überhaupt insgesamt machen und B, aber auch abhaken. Ja, also jedes Mal, wenn ich ein Häkchen mache, dann ist in meinem Hirn so eine Dopaminausschüttung und ich freue mich halt kurz und deswegen ja, mache ich das schon so lange so und dieses Tracking gibt einem dann eben auch noch die Möglichkeit, wenn man das längerfristig macht, halt auch wirklich krasse Erkenntnisse zu gewinnen. Also ich kann ja mal euch einen kurzen Einblick geben. Das ist jetzt ganz spontan, das habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen hört ihr es hier rascheln. Ich kann euch ja mal einen kurzen Einblick geben da rein, was ich so tracke, damit ihr das vielleicht euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Also ich tracke, ob ich am Tag Sex hatte, ob ich meditiert habe, ob ich Yoga gemacht habe, ob ich vor meiner Tageslichtlampe saß, wo ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die jetzt anzumachen, während ich den Podcast aufnehme, was ich schon wieder vergessen habe. Ob ich gelesen habe, ob ich geschrieben habe, ob ich gemalt habe, ob ich bei markt.de gearbeitet habe, ob ich aufgeräumt habe, ob ich mindestens 15 Minuten an der frischen Luft war, ob ich selber gekocht habe und ob ich geputzt habe. So, da werden im Februar auch noch andere Sachen dazukommen. Ich variiere da immer so ein bisschen und schaue, okay, was ist für mich gerade relevant? Wo würde ich gerne ja vielleicht noch einen Fokus drauf legen? Was klappt noch nicht so gut? Ich tracke auch meine Laune, meine Energie und meine Motivation. Da habe ich dann immer so Balken, die ich entweder sehr weit aufschieben kann, wenn ich also sehr gute Laune hatte, sehr viel Energie und sehr viel Motivation, oder eben auch nicht. Das kann ich auch separat machen. Das heißt, manchmal habe ich vielleicht wahnsinnig gute Laune, sehr viel Energie, aber gar keine Motivation. Und seitdem ich das so mache, glaube ich auch irgendwie so gewisse Schwankungen einfach besser erkennen zu können. Ne? Also wenn ich zum Beispiel meine Tage kriege, ist es ganz oft so, dass ich so eine Woche vorher irgendwann absacke. Ist aber auch nicht immer so. Und wenn ich dann erkenne, ah ja, okay, es gibt so einen Knick in der Kurve, dann schaue ich kurz in meinen Menstruationskalender und sehe, ah ja, okay, daher kommt. Das muss ich mir also erstmal gar keine Sorgen machen. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt ist es aber so, dass diese Phase der, ich sag mal, die energiearme Phase, die motivationslose Phase, die hält jetzt irgendwie schon ein bisschen länger an. Das dürfte eigentlich mit meiner Periode jetzt nicht mehr viel zu tun haben. Dann kann ich schauen, okay, wo gibt es noch irgendwie Zusammenhänge? Und tatsächlich, so ist auch der Titel der Folge entstanden. Das schieben wir jetzt einfach spontan hier rein. Wenn ich mir mein Tracking jetzt für Januar anschaue, ich hatte immer weniger Tageslichtlampe und Bewegung an der frischen Luft. Also das kann man relativ deutlich hier rauslesen. Und das hatte einen ganz massiven Einfluss auf meine Libido tatsächlich. Also ich hatte immer weniger und seltener Bock auf Sex. Und dann habe ich jetzt die letzten Tage die Tageslichtlampe wieder ein bisschen mehr benutzt und war vor allem auch mehr draußen unterwegs und mich mehr draußen an der frischen Luft auch wirklich bewegt. Und zack, wurde wieder mehr gebumst. So, das konnte ich aber auch nur herausfinden, weil ich eben ne, alles Mögliche tracke und dann sehe, ah ja, okay, da gab es jetzt irgendwie eine längere Phase, wo dies oder jenes nicht stattgefunden hat. Und, das möchte ich jetzt auch betonen, weil ich eine Partnerin habe, die eine nimmersatte kleine Raupe ist, die mir sozusagen permanent Sex anbietet. Und dann kann ich sagen, okay, habe ich da jetzt eigentlich Bock drauf oder nicht? Und wenn man in einer Partnerschaft ist, wo man im Grunde schon gar nicht genügend Sex bekommt, dann wird man sich auch so schnell nicht fragen, will ich jetzt überhaupt? Oder habe ich jetzt gerade Bock? Oder gibt es jetzt irgendwie eine Phase, wo ich schon länger keinen Bock mehr habe? Weil es ja eh zu wenig ist. So. Das dazu. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen, wo das Bullet Journal mir wirklich bei hilft. Wir haben jetzt in den letzten Wochen hier wirklich echt viel geputzt. Und das hat damit zu tun, dass ich in meinem neuen Bullet Journal fürs Jahr 2024 eben auch einen Putzplan habe mit einem Tracking. Und da habe ich es ein bisschen anders gestaltet. Da mache ich keine Häkchen, sondern da schreibe ich das Datum rein. Ja. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich schaue jetzt mal gerade, ob ich das hier jetzt auf die Schnelle noch, ja, finde. Ich habe mir überlegt, okay, was soll eigentlich bei mir zu Hause regelmäßig geputzt werden? Und wie oft? So. Dann habe ich mir einen Plan gemacht, habe geschaut, okay, in welcher Frequenz muss was wie oft erledigt werden? Was zählt eigentlich überhaupt alles zum Putzen? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch Blumengießen mit dabei stehen. Jemand, der überhaupt keine Pflanzen in seiner Wohnung hat, braucht das eher nicht so oft machen. Also das ist auch hier sehr individuell. Könnt ihr euch das so gestalten, wie ihr das braucht? Und was auch ganz wichtig ist, wo ich auch gemerkt habe, das funktioniert für mich viel besser. Und ich vermute, dass das ganz viel mit meinem vermutlichen, ich bin ja nicht diagnostiziert, ADHS zu tun hat. Ich habe angefangen, Sachen in kleinere Aufgaben zu unterteilen. Ja? Meine Mutter war oder ist so gestrickt, die hat einmal irgendwie alle 2 Wochen einen großen Hausputz gemacht und dann den ganzen Tag über das ganze Haus geputzt. Und ich kriege schon einen Anfall, wenn ich mir das nur vorstelle, so für mich persönlich. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Diesen Tag würde ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vor mir herschieben. So habe ich das früher auch gehandhabt. Ganz häufig. Und für mich funktioniert es also viel besser, wenn ich sage, okay, ich versuche, nicht, dass das klappen würde, aber ich versuche zumindest, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Und dieses Tracking hilft mir da ganz extrem. Zum einen ist es dieser Belohnungseffekt auch da. Es ist nicht nur ein Häkchen, auch das Datum reinschreiben hat für mich diesen Dopamin-Effekt im Hirn, dass ich denke, ja, okay, ich habe was erledigt und ich kann das da eintragen. Es ist auch so, dass ich genau sehe, wann habe ich was das letzte Mal gemacht. Ja? Zum Beispiel habe ich hier stehen, alle 2 Wochen sollten die Spiegel geputzt werden in der Wohnung. So. Und dann habe ich eingetragen, Januar, habe ich das am 12. gemacht. Und dann habe ich gestern gedacht, ach ja, guck mal, das kannst du eigentlich gut wieder machen. Das ist auch nicht so aufwendig, nicht so arbeitsintensiv. Mach das mal. Dann habe ich schnell alle Spiegel gewischt und habe dann in das zweite Feld bei Januar 30. eingetragen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass das perfekt läuft. Ich merke auch, dass ich den Plan noch ein bisschen anpassen muss. Manche Dinge habe ich irgendwie gefühlt zu oft aufgeschrieben, andere Dinge nicht oft genug. Also der Plan wird noch überarbeitet und angepasst. Mein Bullet Journal hält immer für 3 Monate. Das heißt, in 3 Monaten nehme ich ein neues und da kann ich den Putzplan dann anders aufschreiben. Und was soll ich euch sagen? Je älter ich werde, umso mehr mag ich Ordnung und Sauberkeit. Es klingt so spießig und es ist es ja irgendwie ein Stück weit auch. Aber ich kann es halt nicht ändern, ne? auch wenn das mir nicht passt oder mir nicht zu meinem Image passt irgendwie, merke ich halt, dass ich das einfach schön finde, wenn es ordentlich und sauber um mich herum ist. Und blöderweise muss man dafür aufräumen und putzen. Ja. So, das zu dem Thema Bullet Journal. Ihr könnt natürlich auch das so gestalten, wie ihr das braucht, wenn ihr sagt, ey, putzen gar kein Problem für mich, aber damit habe ich ein Problem. Das kriege ich irgendwie noch gar nicht gut hin. Ja, dann trackt ihr halt das oder macht euch dafür einen Plan. Das Schöne ist ja beim Bullet Journal, dass das völlig frei gestaltbar ist und ihr für euch eure eigenen Schwerpunkte setzen könnt. So, was habe ich hier noch an Themen auf meiner Liste stehen? Ich will es nicht ganz so umfangreich machen. Zum einen, weil meine Frau gleich nach Hause kommt und zum anderen, Weil ich, wenn ich zu viel reinpacke und die eigenen Erwartungen sehr hoch ansetze, ich kenne mich, dann wird es doch wieder nichts mit der jeden Monat eine Folge, mit dem Vorsatz. Und deswegen halten wir es ein bisschen kürzer und knapper. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Sachen hier stehen und ich möchte auf jeden Fall auch noch eine kleine Pause machen. Und dann einen zweiten Teil. Wir haben in Wuppertal seit einigen Monaten, das will ich auf jeden Fall noch verkünden vor der Pause, einen Poli-Stammtisch. Den haben hat die WG hier und eine Freundin von uns haben wir gemeinsam ins Leben gerufen. Es gab schon mal einen, also einen Stammtisch für polyamor lebende Menschen in Wuppertal und den haben wir sozusagen wiederbelebt oder neu gegründet. Und der läuft jetzt seit dem 8.10. letztes Jahr und ist einfach großartig. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und alle, die in der Nähe von Wuppertal oder aus Wuppertal sind und zumindest, ich sag mal, Poli interessiert sind, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Wir treffen uns normalerweise, jetzt Achtung, gut zuhören. Normalerweise jeden zweiten Sonntag im Monat im Café Ada in Wuppertal in der Wiesenstraße. Diesen Monat, also Februar, der jetzt kommt, treffen wir uns am dritten Sonntag im Monat, also den 18. im Café Ada, weil am zweiten Sonntag wir alle nicht können von der Orga. Deswegen also dieses Mal der dritte Sonntag im Monat, ansonsten der zweite. Im Café Ada in der Wiesenstraße in Wuppertal, Elberfeld. Ja, unsere Poly-Beziehung würde ich auch ganz gerne noch kurz drauf eingehen. Der letzte Stand, den ihr hattet, war ja, dass wir Poly sind, aber es niemand anderen gibt, mit dem wir eine romantisch-sexuelle Beziehung haben. Da hat sich bis jetzt auch nichts dran geändert. Und das ist auch immer mal wieder ein Diskussionspunkt bei uns. Jetzt nicht im Sinne von Streitigkeiten, sondern einfach ein Thema, wo wir drüber reden. Ich tendiere mehr und mehr dazu, Sex nicht mehr so sehr als, wie sag ich's? Als Kriterium zu sehen dafür, ob ich mit jemandem eine Beziehung habe oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, wie mein Mann und ich miteinander umgehen, und das habe ich ganz massiv gemerkt, als er im Koma gelegen hat, das ist für mich auf jeden Fall deutlich mehr als Freundschaft. Und genauso ist es auch mit Linu, also der Mitbewohnerin, die noch hier mit uns wohnt. Entschuldigung, aber das ist keine reine Freundschaft so in dem Sinne, wie wir Freundschaft definieren. Ich weiß ja, wie ich fühle für Leute, die mir zwar nahestehen, und die ich eben als Freunde oder Freundinnen bezeichnen würde. Und ich weiß, dass die Gefühle, die ich für meinen Mann habe oder eben auch für Linu habe, dass das andere Gefühle sind. So, das bedeutet nicht, dass ich mit diesen Personen schlafe oder auch nur schlafen will. Trotzdem finde ich es falsch zu sagen, ja, das sind halt nur Freunde. So. Das ist so der aktuelle Stand, um den sich, ja, wie gesagt, die Diskussionen drehen. Es gibt immer wieder so diesen Reflex von uns beiden, von meiner Frau, glaube ich, noch ein bisschen mehr als von mir, dass wir unsere Beziehung so verteidigen wollen, weil es eben keine weiteren Partner im Sinne einer romantisch-sexuellen Beziehung gibt. Und wir dann immer dazu neigen zu sagen, ja, wir wissen, dass das nicht so richtig Poli ist, aber. Und es ist halt Quatsch. So, es ist Quatsch, weil Poli ein Mindset ist. eine Einstellungssache ist, wie ich mit mir selbst und mit meinen PartnerInnen umgehe. Und das merke ich immer wieder. Das merke ich einfach jeden verdammten Tag in unserer Beziehung. Und also das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Dieser fundamentale Unterschied für mich, der wirklich ständig greifbar und spürbar ist, für mich aus meiner Perspektive, ist tatsächlich der, dass ich mich nach wie vor als eigenständige Person sehe, dass ich meine eigenen Fortschritte sehe, losgelöst von der Beziehung, dass ich meine eigene Weiterentwicklung im Fokus habe. Das war für mich in anderen Beziehungen früher, die monogam waren, nie der Fall, nie. Es gab für mich immer nur ein Wir, ein Wie kann ich noch zu der Beziehung beitragen? Wie kann ich mich noch mehr aufopfern? Was kann ich tun, damit die Beziehung besser funktioniert? Es gab in keiner der monogamen Beziehungen einen solchen Fokus auf meine eigene Persönlichkeit, auf meine eigene Weiterentwicklung wie jetzt. So, ich glaube, wir machen hier jetzt mal eine kleine Pause. Nee, ich habe hier noch einen Punkt, den machen wir jetzt noch schnell. Ich habe aufgeschrieben, was sind die Unterschiede zwischen einer Poly-Beziehung und einer Mono-Beziehung, wenn jetzt eben keine weiteren PartnerInnen involviert sind. Und ich habe da so ein paar Stichpunkte. Ein bewusstes Miteinander und ein bewusstes Gönnen von Zeit mit anderen, das können ja auch Leute sein, mit denen man nicht bumst. Ja, also ich kenne genügend Beziehungen, in denen es zumindest eine versteckte Eifersucht auf Freundinnenschaft gibt. So, ja, also wenn der Kumpel irgendwie sagt, ja, ich gehe jetzt heute Abend hier mit den Jungs saufen, und sie dann, ich sag mal, innerlich pisst ist, weil sie irgendwie gedacht hat, das Wochenende verbringen wir aber zusammen. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es Eifersucht auf die Zeit, die man mit FreundInnen verbringt. So. Und das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Wenn meine Frau sagt, boah, ich würde super gerne mit hier meinem Kumpel da heute diese Online-Zock-Geschichte machen. Dann freue ich mich für sie, dass sie da was hat, was ihr so wichtig ist, dass sie Zeit mit mir dafür opfert. Es gibt auch einen viel regelmäßigeren und bewussteren Austausch über Bedürfnisse, was ich total spannend finde. Es gibt ja jederzeit die Möglichkeit, dass eine oder beide von uns jemand anderen kennenlernen. So, auch wenn wir jetzt gerade sagen, dass wir nicht aktiv auf der Suche sind, das kann ja einfach passieren, ne? Man ist ja nicht davor gefeit, nur weil man das gerade nicht braucht in dem Sinne. Und dieses Wissen, dass meine Frau jederzeit eine andere Frau kennenlernen kann, reicht schon aus oder führt bei mir dazu, dass ich mir einfach immer sehr, sehr, sehr viel Mühe gebe. Und versuche herauszufinden, okay, was braucht sie gerade und was kann ich ihr geben, was kann ich ihr anbieten. Ich glaube, in monogamen Beziehungen ist man sich sehr häufig scheinbar viel zu sicher, was oft auch dazu führt, dass, wenn Trennungen passieren, eine Person so, ich sag mal, aus allen Wolken fällt, wenn die andere Person sagt, so, das war's für mich. Das könnte bei uns gar nicht passieren. Ich glaube, wenn es irgendwo ein Problem gäbe, dann würden wir das sofort ansprechen und da gemeinsam dran arbeiten. Und ich glaube jetzt nicht, dass das passiert, aber wenn es je zu einer Trennung käme, dann würde die unglaublich achtsam, liebevoll in einer Gemeinschaft stattfinden. So, ja. Also dieses sich auseinanderleben und gar nicht mehr kommunizieren so richtig, das könnte uns, glaube ich, nicht passieren, tatsächlich. Genau, ja. Das sind so Erkenntnisse, die ich gewonnen habe aus, ja, aus meinen Gedanken, die ich mir gemacht habe um das Thema Polyamorie. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit der zweiten Runde. Bis gleich.
Ich bekomme von Spotify oder anderen Podcast-Plattformen keinen einzigen Cent für diesen Podcast. Ich mache das alles vor allem für mich und für eine bessere Gesellschaft. Ich gehe aktuell keine Werbedeals ein und habe das in näherer Zukunft auch nicht vor. Wer von euch es sich leisten kann, ist allerdings jetzt hiermit herzlich eingeladen, mich finanziell zu unterstützen. Wie das geht? Ich bestelle viele Güter des täglichen Bedarfs über Amazon. Gutscheine sind bis zu einer gewissen Größe steuerfrei. Daher ist das die einfachste Möglichkeit, mir schnell, anonym und unkompliziert was zukommen zu lassen. Wer das nicht mag, kann mir auch gerne Geld direkt überweisen. Und wer von euch mich nicht finanziell unterstützen kann, hilft mir sehr durch Feedback und Werbung. Also meldet euch gerne entweder über Telegram @victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast@gmail.com. Vielen Dank.
So, wir sind wieder da. Falls ihr euch gefragt habt, was da im Hintergrund zwischendurch so scheppert, liebe Grüße an besagte Mitbewohnerin, die in der Küche herumwuselt und die Tür nicht zugemacht hat. Ja, so ist das WG-Leben, ne? Ihr könnt mir natürlich auch gerne Fragen schicken, könnt mit mir über die Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe, auch diskutieren oder auch Themenvorschläge machen. Sehr gerne. Ansonsten würde ich jetzt hier noch ein bisschen über meinen Januar quatschen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das ist jetzt ein bisschen hinten übergefallen, aber da werde ich mich dann Anfang Februar noch dran setzen und den Januar noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich hatte mir vorgenommen, mich mit dem Thema inneres Kind mehr auseinanderzusetzen. Leute, die sich schon noch mal irgendwie mit Psychologie beschäftigt haben, die werden jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Aha-Effekt haben. Jetzt fängt sie also auch damit an. Das Problem mit dem inneren Kind ist eine gewisse Frau namens Stephanie Stahl im Grunde, die das Thema so ein bisschen verbrannt hat, könnte man sagen. Ja? Ganz viel von dem, was es so an klassischem Wissen über das innere Kind gibt, ist gar nicht verkehrt. Ist äußerst sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Wer schon ein paar Folgen hier gehört hat, der weiß, dass ich auch immer wieder gesagt habe, schaut auf eure Kindheit und Jugend. Ganz viel von dem, was euch heute belastet, ist da entstanden. Kindheits- und Jugendtraumata sind die Basis für sehr, sehr viele Probleme im Erwachsenenleben. Das sehe ich alles nach wie vor genauso. Problematisch wird es dann, wenn man das in so einer Art Absolutismus umwandelt und dann auch noch, ich sag mal, sehr simplifiziert, sehr vereinfacht, damit wirklich jede das versteht und dann sagt, das ist jetzt die allgemeingültige Wahrheit, die gilt immer für alle, überall, take it or, ja. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Stephanie Stahl ist äußerst problematisch als Charakter, so. Das heißt jetzt nicht, dass alles, was sie gesagt hat, totale Scheiße ist, aber sie hat im Grunde den Begriff inneres Kind so ein bisschen verbrannt tatsächlich, ne? Weil sie ist hingegangen, sorry, ich drehe mir jetzt hier mal kurz eine Zigarette, wenn wir so spontan quatschen, dann habe ich immer irgendwie dieses Bedürfnis zu rauchen. Ja, Stephanie Stahl hat also, wie gesagt, diesen Begriff so ein bisschen verbrannt. Trotzdem ist es ganz interessant, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, wenn man das denn mit so einer kritischen, mit so einem kritischen Abstand tut. So. Das innere Kind hat letzten Endes unerfüllte Bedürfnisse Und auf Basis dieser unerfüllten Bedürfnisse entstehen dann Verhaltensmuster, die wir als Erwachsene an den Tag legen, um zu kompensieren, dass wir da unerfüllte Bedürfnisse haben. So könnte man das vielleicht auf den Punkt bringen. Und wenn man jetzt sagt, okay, dies, das, jenes Verhaltensmuster möchte ich aber eigentlich gar nicht mehr an den Tag legen, wie kann ich das denn jetzt lassen? Dann ist es ja wichtig zu wissen, okay, wo kommt das denn eigentlich her? Was ist also die Basis für dieses Verhalten? Kann ich da irgendwas dran drehen? Und ich brauche ein neues Verhaltensmuster, mit dem ich das alte überschreibe. Dann braucht es noch ein bisschen Training und ein bisschen Vertiefung und dann irgendwann habe ich gelernt, ein anderes Verhaltensmuster anzuwenden. So, zumindest in der Theorie, haha. Ich habe jetzt mich während der Rauhnächte auch, und ich werde das jetzt auch dieses Jahr machen, das ist so ein bisschen das Thema dieses Jahr, wachsen. Ja, Wachstum ist das Thema. Und um zu wachsen, braucht man eine Erfüllung der Grundbedürfnisse. Also, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann muss ich genug gegessen haben, auf gut Deutsch. Ja? Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, dazu mal die Bedürfnispyramide von Maslow googeln. Das ist ganz spannend, was der dazu gesagt hat. Ich mache mir da jetzt auch mal ganz kurz eine Notiz, Bedürfnispyramide. Ich verlinke euch da auch noch was. Das ist ganz schlau. Ich habe da durch Zufall irgendwie über meine Frau was drüber gehört. Kannte das aber auch irgendwie schon aus dem Pädagogik-LK, glaube ich. Es war mir nicht ganz unbekannt, auf jeden Fall. Und das ist sehr interessant. Der staffelt die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen sozusagen in verschiedene Bereiche und sagt auch, wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann ist Wachstum eigentlich nicht möglich. Wachstum findet erst in den oberen Bereichen der Pyramide statt. Wenn in den unteren schon ein permanenter Mangel herrscht, ja, dann brauchen wir uns um oben gar nicht zu kümmern. So, das fand ich mega spannend. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Werde ich eben auch dieses Jahr noch weiterhin tun. Ich möchte zunächst mal noch genauer ermitteln, was sind eigentlich meine Grundbedürfnisse? Ich meine, klar, wir müssen alle atmen, wir müssen alle aufs Klo, wir müssen alle essen und schlafen, aber da geht es ja schon los. Essen und schlafen. Was essen wir? Wie oft essen wir? Wie essen wir? Ja, also was mache ich, während ich esse? Hänge ich da zusätzlich noch vom Fernseher? Bin ich in Gesellschaft? Zelebriere ich mein Essen? Genieße ich das und esse langsam? Oder schlinge ich das in mich rein, einfach bloß weil Nahrungsaufnahme und weil irgendwie satt werden? Schlafen. Wie schlafe ich denn? Ja, schlafe ich mit Klamotten? Schlafe ich nackt? Was habe ich für Bettwäsche? Was habe ich für ein Bett? Was habe ich für eine Matratze? Wann schlafe ich ein? Wie schlafe ich dann? Wie sind meine Tiefschlafphasen? Kann ich gut einschlafen oder nicht? Was hilft mir dabei und so weiter? Also man kann jedes dieser einzelnen Bedürfnisse nochmal sehr zerstückeln und sich damit beschäftigen. Und genau das habe ich vor im Jahr 2024. So. Ich habe jetzt noch zwei Punkte hier auf meiner Liste, die ich gerne noch ansprechen würde. Und danach sind wir quasi schon durch. Das war jetzt auch irgendwie recht kurz und knapp, aber dafür dann auch sicher jeden Monat mindestens eine. Das ist der Deal. Also, ich habe zum einen eine schöne Nachricht für euch. Und zwar, wir hatten ja so nette Kategorien angefangen in der letzten oder vorletzten Folge. Ich weiß es gar nicht mehr genau. So schöne Kategorien. Und ich habe noch eine Kategorie für euch. Und zwar die Kategorie Neues aus der Wissenschaft. Wir leben ja in Zeiten, in denen die negativen Nachrichten sich quasi überschlagen. Und wenn wir zu viel negative Nachrichten konsumieren, dann wird auch unsere eigene Perspektive negativ. Und das habe ich irgendwann erkannt und habe versucht, dem ganz massiv entgegenzuwirken, indem ich versuche, mehr positive als negative Nachrichten zu konsumieren. Ist nicht immer so einfach, aber es geht. Und eine schöne Nachricht, die ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen aufgeschnappt habe, wo ich direkt gedacht habe, ach, das wäre was für den Podcast, ist die Nachricht, dass im November 2023, also vor 2 Monaten, im brasilianischen Regenwald 64% weniger abgeholzt wurde als im Vorjahr. Lula sei Dank. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Brasilien hat einen neuen Präsidenten. Eine ziemlich coole Socke, wenn ihr mich fragt. Könnt ihr mal ein bisschen was zu recherchieren zu Lula. Also vor allem im Verhältnis zu Bolsonaro, dem Vollidioten. Und der Lula hat, glaube ich, relativ zügig nach Amtsantritt Gesetze erlassen, die den Regenwald schützen. Und das schlägt sich nieder, und zwar recht zügig. Das liest man aber eher nicht so sehr auf Seite 1. Und deswegen räumen wir dieser Nachricht hier ein paar Minuten ein. Fand ich total schön. Und ich hoffe, dass es in Brasilien politisch genauso weitergeht. Ja, ich drücke Lula auf jeden Fall die Daumen. So, als letztes haben wir noch die Comedy-Bits. Ich habe mit meinem Langzeitsklaven, schöne Grüße an der Stelle, eine Schreibwerkstatt ins Leben gerufen. Was ist eine Schreibwerkstatt? Unsere Schreibwerkstatt funktioniert wie folgt. Wir treffen uns ja immer online und schreiben dann als Austausch. Und seit einiger Zeit treffen wir uns regelmäßig online, um zu schreiben. Dabei geht es für mich in erster Linie darum, eine Drucksituation zu erzeugen. Ja, also einen Termin zu haben, den ich wahrnehmen muss, weil ich sonst unhöflich bin. Ja, einen Termin mit jemand anderem sozusagen. Auch schade, dass man Termine, die man mit sich selber ausmacht und dann nicht wahrnimmt, dass man das nicht als unhöflich empfindet. Das sagt auch eine Menge aus über uns als Gesellschaft. Naja, ich schweife ab. Jedenfalls treffen wir uns dann online und quatschen kurz, tauschen uns ein bisschen aus, sprechen ab, was wir schreiben. Er arbeitet an einem Buch und ich schreibe Kurzgeschichten, Gedichte, manchmal auch einfach Texte, je nachdem, wonach mir gerade so ist und was mir gerade so durch den Kopf geht. Und dann wird eine halbe Stunde geschrieben und anschließend präsentieren wir uns gegenseitig unsere Ergebnisse und sagen was dazu. Da wir beide schreiben, haben wir natürlich beide, ich sag mal, ein bisschen Fachkenntnisse so und können uns da, glaube ich, ganz gut gegenseitig unterstützen und beraten. Und in dieser Schreibwerkstatt entstehen, wie gesagt, teilweise Gedichte, aber teilweise eben auch Kurzgeschichten. Und ich mag ja Leute zum Lachen bringen, deswegen sind die meistens ziemlich witzig. Und ich habe mir überlegt, ich werde 2024 auf jeden Fall auch wieder auf Bühnen gehen und mal auftreten. Habe ich mir fest vorgenommen, steht im Jahresplan. Ich werde aber diese Texte, ein Teil zumindest, hier im Podcast antesten, habe ich mir überlegt. Das heißt, ihr kriegt jetzt gleich von mir einen Text vorgelesen, ja, den ich vor ein paar Tagen, Wochen geschrieben habe. Müsste ich jetzt mal nachgucken, Datum. Und ich lese den jetzt einfach vor und komme danach nochmal wieder und dann verabschieden wir uns noch. Und ja, schreibt mir gerne, wie euch das gefallen hat, ob ihr lachen musstet und gerne konstruktive Kritik auch, wenn ihr irgendwas habt. Ansonsten geht's jetzt los. So, der Text heißt Mein ADHS. ADHS ist gerade so groß in Mode, dass mir die Idee für diese Geschichte fast wie auf dem Silbertablett serviert vorkam. Die Situation, in der sie geboren wurde, war allerdings alles andere als angenehm. Früher habe ich mein ADHS immer so beschrieben. Wenn normale Menschen in eine Kneipe kommen, dann nehmen ihre Augen alles wahr, was dort ist, aber ihr Gehirn filtert das für sie Wichtige heraus. So sehen Sie zum Beispiel die Bar, freie Tische und vielleicht das Toilettenschild. Mein Hirn dagegen filtert nix. Für mich ist das dritte Bild in der Reihe, das schief hängt und das zusammengeknüllte Taschentuch unter der Heizung, genauso relevant wie die heiße Barkeeperin, der Kratzer im Spiegel, der Feuerlöscher, der Notausgang und der Sicherheitshinweis, dass man Alkohol nicht an unter 16, 18, 12-Jährige verkaufen darf. Geht eigentlich verschenken? Und wenn ja, was nimmt man da? Baileys, weil schön süß? Oder Tequila, damit es schnell geht? Wie auch immer. Doch nun gibt es da eine neue Geschichte, die es wert ist, dieser den Rang abzulaufen. Vor ein paar Tagen lag ich im Bett und versuchte verzweifelt einzuschlafen, bevor es wieder hell wird. Ich atmete langsam und tief ein und aus und redete mir selbst und meinem Körper ein, ich sei so müde und so entspannt, dass der Schlaf sozusagen schon über mich gekommen sei. Mein Hirn dagegen sah das anders. »Ey, was ich schon immer mal sagen wollte«, begann es in einem furchtbar durchdringenden Tonfall, der in meinem Kopf hallte wie ein Betrunkener in einer Bahnhofshalle. »Wir müssen das Schlafzimmer umgestalten. Dieses Bett ist viel zu klein für dich, deine Frau und die beiden Kater. Die wachsen ja auch noch und dann hast du bald wieder Rückenschmerzen, weil du keinen Platz hast, dich richtig auszustrecken. Und ich möchte nicht, dass wir schon wieder Abstriche bei der Gesundheit machen.« Göttin sei Dank muss auch mein Hirn zwischendurch Luft holen. Und so sah ich eine Möglichkeit für einen Konter. Erstens sind die beiden Kater ausgewachsen und schlafen nur äußerst selten beide mit dem Bett. Zweitens ist jetzt überhaupt nicht der Zeitpunkt, um über sowas nachzudenken. Und drittens will ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Ich versuchte mir sämtliche Techniken der meditativen Entspannung in Erinnerung zu rufen, mit dem Ergebnis, dass ich völlig verspannt und verkrampft unter der Decke lag, während mein Hirn fröhlich vor sich hin kreischte. Das neue Bett kann 1,60 Meter breit sein, wenn wir es in diese Ecke stellen und den Kleiderschrank dann stattdessen hier rüber. Eventuell würde sogar 1,80 Meter passen. Steh doch mal eben auf und hol den Zollstock, dann können wir das direkt ausmessen. Und wenn du schon dabei bist, bring doch direkt Bleistift und Zettel mit und dann machen wir einen Plan. Vergiss das Lineal nicht und eine feste Unterlage. Ich möchte, dass du es ordentlich machst, sonst vergessen wir hinterher wieder die Hälfte. In Gedanken presste ich mir die Hände auf die Ohren. Wie war das noch? 7 Sekunden einatmen, 3 Sekunden die Luft anhalten und 7 Sekunden wieder ausatmen. Mein Hirn ist eine Sekunde lang so irritiert, dass es die Klappe hält. Dann schallt es umso lauter in meinem Kopf. Bist du sicher, dass das 7 Sekunden waren? Ich würde da lieber eine Uhr im Auge behalten, wenn ich du wäre. Das ist viel zu ungenau. Wenn wir so auch das Schlafzimmer planen, dann gute Nacht. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, dass wir eine neue Matratze brauchen und dass wir die alte eigentlich verschenken oder verkaufen könnten? Die ist ja noch ziemlich neu und gut in Schuss und es gibt immer mehr Armut. Da könnten wir was Gutes tun und unseren Müll loswerden. Ich bin kurz davor, loszuheulen und verlege mich nun aufs Betteln. Hör mal. Die Idee ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Wenn die finanzielle Lage besser aussieht und ich nicht mehr so wahnsinnig müde bin, können wir da gerne nochmal vernünftig drüber reden. Aber jetzt müssen wir erstmal schlafen, okay? Na gut, du hast ja recht. Gute Nacht. Ich danke dir. Schlaf gut und träum was Schönes. Danke, du auch. Ach übrigens, wo du gerade unsere finanzielle Lage erwähnst. Wir sind sowas von am Arsch. Du hast keine Rente, bist nicht in der Lage, fürs Alter was zurückzulegen und eigentlich ist es ein Wunder, dass wir überhaupt noch am Leben sind, so schlecht wie du für uns sorgst. Ja, das war mein ADHS. Ich hoffe, euch sind nicht die Ohren geplatzt. Ich bin ja immer noch... ich sag mal, Newbie, was diese ganze Technik angeht. Ich musste mir hier auch vorhin noch in aller Schnelle so ein Aufnahmeprogramm runterladen, weil wir meinen Laptop neu aufgesetzt hatten und das alte verschwunden ist und ich es nicht mehr wiedergefunden habe. Und jetzt, ja, es war alles ein bisschen schwierig. Also ja, ich hoffe, euch klingeln nicht zu sehr die Ohren jetzt. Aber wenn doch... wisst ihr zumindest, wie es sich in meinem Kopf so anfühlt. Ja, es war dann also zumindest sehr realitätsnah. Gut, ich glaube, wir sind hier durch. Ich bin auf jeden Fall fertig und ich glaube, meine Frau ist auch schon nach Hause gekommen. Ich habe da vorhin sowas gehört. Ihr vielleicht auch. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob meine Frau nach Hause gekommen ist. Ja, auf jeden Fall schicken wir diese Folge auf jeden Fall heute noch online. Ich freue mich sehr und bin schon gespannt auf hoffentlich zahlreiches Feedback von euch. Ja, schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat und macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und seid nett zueinander. Bis dann.
Das war's schon wieder mit Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne ein bisschen Feedback. Entweder über Telegram @victoryvictoria mit C oder per Mail an vickysweltpodcast@gmail.com. Teilt den Podcast mit Interessierten und euren FreundInnen. Folgt mir auf Spotify, bewertet den Podcast auf iTunes, kommentiert, wo es geht und natürlich dort, wo ihr den Podcast auch hört. Und hört auch ruhig mal die alten Folgen. Oder ihr lasst all das und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Vickys Welt.